NDR Info. Themen des Tages.
In New York, da hat heute Nachmittag die Generaldebatte der UN-Vollversammlung angefangen. Und besonders auf die Rede von US-Präsident Trump waren viele gespannt. Er hält bekanntlich nicht viel von den Vereinten Nationen. Wir hören gleich, wie er dort aufgetreten ist. In Berlin hat der Bundestag mit den Beratungen zum Haushalt 2026 angefangen. Wie der Finanzminister seine Pläne vorgestellt hat und wofür die vielen Milliarden, von denen ein großer Teil Schulden sind, investiert werden sollen, dazu später unser Korrespondent. In Brüssel, da hat heute der NATO-Rat getagt, herausgekommen ist eine Warnung an Russland. Sollte der Luftraum eines NATO-Landes verletzt werden, ob solche Provokationen, wie die Russland gerade vorgeworfen werden, durch Drohnen zugenommen haben, ob unsere Welt durch diese Technologie unsicherer geworden ist, das erläutert uns eine Drohnenexpertin. Im Studio für Sie heute Janine Albrecht. Hallo. Drohnen oder Kampfjets? Damit sind wir bei unserem ersten Thema. In Gegenden, wo sie nichts verloren haben. Die Vorfälle häufen sich gerade. Russland wird vorgeworfen, damit die NATO gezielt zu provozieren. Gestern haben wir hier in den Themen des Tages schon mit der FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann über die Debatte gesprochen, wie auf die Luftraumverletzungen reagiert werden sollte. Sie ist eher vorsichtig, mahnt, dass der Abschuss von Kampfjets oder Drohnen die Ultima Ratio sein sollte. Heute nun hat der NATO-Rat, das wichtigste Gremium des Verteidigungsbündnisses, beraten. Anlass war der Vorfall am Freitag, als laut Estland 3 russische Kampfjets in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. Wie sich der NATO-Rat zu dem Ganzen verhält, berichtet unser Korrespondent aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist.
Mark Rutte sprach von einer gefährlichen Verletzung des estnischen Luftraums durch 3 russische Kampfflugzeuge. Der NATO-Generalsekretär stellte einen Zusammenhang her zu einem Vorfall in Polen. Dort, so Rutte, sei es zu einer großflächigen Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen gekommen. Dies alles sei kein Zufall, dies alles folge einem bestimmten Muster. Erst auf Nachfrage kam der NATO-Generalsekretär dann aber auf einen entscheidenden Punkt. Was tut die NATO, damit sich das nicht wiederholt?
Our Supreme Allied Commander has the overall prerogative and responsibility and also all the possibilities.
Der NATO-Oberbefehlshaber für Europa habe die Gesamtverantwortung und alle Möglichkeiten, erklärte Rutte. Unter anderem der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart hatte auf eine klare Botschaft gedrängt. Auch ein Abschuss von Kampfjets müsse denkbar sein. Der NATO-Generalsekretär aber erklärte, was im Einzelfall getan werde, hänge davon ab, wie groß die Bedrohung sei.
No immediate threat was assessed.
Im Fall der Luftraumverletzung in Estland habe es keine unmittelbare Bedrohung gegeben. Das bedeutet, NATO-Kampfjets werden auch in Zukunft in vergleichbaren Fällen Eindringlinge abdrängen und aus dem NATO-Flugraum eskortieren. Rutte warnte jedoch vor dem Risiko möglicher Fehleinschätzungen, die Leben gefährden könnten. Russland trage dann die volle Verantwortung für eskalierende Aktionen. Zuvor hatte Estlands Außenminister Jonathan Vsevolod die NATO zu einer deutlichen Antwort gedrängt. Im estnischen Rundfunk zog er eine Parallele.
Stellen Sie sich vor, ein NATO-Flugzeug wäre 12 Minuten lang im russischen Luftraum und direkt an Moskau vorbeigeflogen. Hätte das Russland normal gefunden? Es würde einen Aufschrei geben. In diesem Fall hat Russland in provokativer und gefährlicher Weise den Luftraum eines NATO-Landes verletzt. Das ist eine Tatsache. Die andere Tatsache ist, dass Russland die ganze Welt darüber offen belügt. Russland verhöhnt die Souveränität und Integrität anderer Länder und verstößt gegen die grundlegendsten Prinzipien des Völkerrechts.
Die Antwort der NATO werde robust bleiben, heißt es in einer Erklärung des Militärbündnisses. Als mittelbare Konsequenz aus den Vorfällen soll die Verteidigungsposition entlang der NATO-Ostflanke weiter gestärkt werden. Das bedeutet unter anderem, dass zusätzliche Flugzeuge den baltischen Staaten helfen können, die keine eigene Luftwaffe haben. Auch die Europäische Union will stärker gegen Russland vorgehen. Die EU plant neue Sanktionen, unter anderem gegen den Öl- und Gashandel und das Finanzsystem in Russland. Die jüngsten Vorfälle zeigten, wie wichtig ein gemeinsames Vorgehen in der EU sei, erklärte EU-Sprecherin Anita Hipper.
Russland hat den europäischen Luftraum nicht versehentlich, sondern vorsätzlich verletzt. Russland testet die europäischen Grenzen.
Auch beim Drohnenalarm am Flughafen Kopenhagen sieht die EU Hinweise auf eine russische Störaktion, die aber von Russland bestritten wird. Sowohl die NATO als auch die EU geben darauf heute eine Antwort. Sie sehen es als ihre Aufgabe an, dass künftige Vorfälle mit ausreichend unangenehmen Folgen für Russland enden.
Soweit also die Reaktion der NATO auf die jüngsten Vorfälle auf Luftraumverletzungen, mutmaßlich durch russische Kampfjets und Drohnen. Und wir gucken uns jetzt mal gezielter die Drohnen an. Und dazu habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations gesprochen. Sie hat sich auf Verteidigungspolitik spezialisiert und ist eine der führenden Drohnenexpertinnen in Europa. Und zunächst erklärt sie, ob durch diese Technologie es einfacher geworden ist, in fremde Gebiete einzudringen.
Ja, kann man so sagen, aber es ist eigentlich eher, dass es ein bisschen weniger Risiko beinhaltet. Denn eine Drohne ist ja per Definition unbemannt, das heißt, da sitzt niemand drin. Und insofern kann man Drohnen, sagen wir mal, ohne größere Konsequenzen zu erwarten, über fremdes Territorium schicken und mal gucken, was passiert, ohne eben gleich zu riskieren, dass ja ein bemanntes Flugzeug abgeschossen wird mit einem Piloten drin, die ja natürlich auch noch zudem sehr, sehr teuer sind.
Ja, Sie sagen es, die sitzen im Zweifel sicher zu Hause, sage ich jetzt mal, und schicken die Drohne los. Riskieren diejenigen dann vielleicht auch eher mal einen Konflikt?
Das wird schon lange diskutiert, ob man quasi größere Risiken eingeht mit Drohnen, als man es mit bemannten Flugzeugen machen würde. Und ja, ich glaube, dass das mit Drohnen eben einfach mal was getestet werden kann. Also dass man sich tatsächlich mit Drohnen mehr traut und vielleicht eher provoziert, als man das mit bemannten Flugzeugen machen würde. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, man muss aber auch nicht so stark reagieren auf ein Eindringen einer Drohne in einen Luftraum. Da kann man eben auch sagen, naja gut, es war ja kein Kampfflugzeug. Insofern geht das so ein bisschen in beide Richtungen.
Wobei aber Drohnen ja auch durchaus bewaffnet sein können.
Absolut, absolut. Und das ist genau das, die Problematik, dass wir zunehmend eben auch wirklich stark bewaffnete Drohnen haben, die großen Schaden anrichten können. Und dann ist es quasi auf der angegriffenen Seite auch egal, ob das jetzt ein Kampfflugzeug war oder eine bewaffnete Drohne. Man kann sich mit Drohnen etwas mehr trauen, aber vielleicht dann ist es auch teilweise einfacher, wieder zurückzurudern. So ein bisschen die Überlegung. Aber grundsätzlich, ja, die Gefahr ist groß, dass es im Zuge von solchen Überflügen dann auch zu einer Eskalation kommen könnte.
Aber durch den Einsatz beim Militär würden Sie jetzt nicht sagen, dass die Welt unsicherer geworden ist?
Nicht grundsätzlich wegen der Drohnen. Wir haben den Krieg in der Ukraine und da spielen Drohnen eine wichtige Rolle. Und aktuell sind ja ein Großteil auch der Toten und Verletzten auch auf beiden Seiten tatsächlich aufgrund der Drohnen und gerade auch die Terrorisierung der Zivilbevölkerung wird durch Drohnen gemacht. Aber ja, das kann Russland auch mit Raketen und anderen Systemen machen, würden sie wahrscheinlich auch. Insofern bringt es vielleicht auch nichts, da quasi jetzt die eine Technologie zu verteufeln.
Sie sagen es gerade im Krieg gegen die Ukraine, da sind Drohnen, sowohl russische als auch ukrainische, ja sehr viel im Einsatz. Welchen Anteil machen Drohnen allgemein beim Militär aus?
Na, das ist jetzt sehr schwierig zu quantifizieren, weil es immer die Frage ist, was genau zählt man eigentlich? Also die große Herausforderung ist, dass der Begriff Drohne für eine extrem große Breite an Systemen steht. Also rein im Militärischen haben wir Drohnen, die sind so klein wie so ein Spielzeughelikopter und fliegen von der Handfläche los und die können einem dann quasi sagen, was hinter der nächsten Mauer passiert. Und das geht dann hoch bis zu Systemen, die haben eine Spannweite von 20, 30 Metern und fliegen über dem zivilen Luftraum. Also da zeigt sich das schon, das hat eine wahnsinnige Bandbreite. In der westlichen Welt waren Drohnen bisher nicht das relevanteste System. Also die deutsche Bundeswehr hat sowas wie 8 verschiedene Drohnensysteme, aber bis vor kurzem eigentlich von keinem dieser Systeme mehr als irgendwie 100 Stück. Das sind natürlich überhaupt nicht die Zahlen, die wir in der Ukraine sehen. In der Ukraine sind Drohnen so relevant, dass wir in diesem Krieg derzeit davon ausgehen, dass ja 70-80% der Toten und Verletzten durch Drohnen geschaffen werden. Und insofern sieht man da, welche Rolle sie spielen. Das kann sich aber natürlich auch wieder wenden, wenn der Krieg sich ändert.
Wenn man sich jetzt aber auch die Abwehr anschaut, wie ist Europa, wie ist Deutschland denn auf Drohnenangriffe vorbereitet?
Nicht so gut, wie wir es sein sollten. Und das ist eigentlich wahr für alle NATO-Staaten und für alle europäischen Staaten. Das hat zum einen damit zu tun, dass man die Gefahr so ein bisschen unterschätzt hat, nicht ganz so schnell gesehen hat, wie wichtig Drohnen geworden sind. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen, kann die Bundeswehr Drohnenabwehr und haben wir Drohnenabwehr im zivilen Bereich? Also über kritische Infrastruktur, das ist ja dann eher so die Polizei. Also das ist so die Herausforderung. Und was wir eben auch ganz stark in dem Konflikt in der Ukraine sehen, wir haben einen sehr schnellen Innovationszyklus. Soll heißen, mit jedem neuen Drohnenabwehrsystem wird quasi eine neue Drohne dann auch geschaffen, die darauf wieder reagiert und die von diesem System vielleicht nicht detektiert werden kann. Das macht es so schwierig, dass man jetzt schlecht sagen kann, wir kaufen das eine System und dann haben wir die Drohnenabwehr stehen. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir verschiedene Systeme brauchen, auch verschiedene Arten, also elektronische Kriegsführung, kinetisch, also Abschießen und andere Systeme, und dass sie quasi gestaffelt werden müssen. Und da sind wir tatsächlich noch nicht, würde ich so sagen. Und da muss noch viel mehr getan werden in allen NATO-Ländern.
Und das sagt die Drohnenexpertin Ulrike Franke. Und jetzt in den Themen des Tages nach New York, wo sich gerade die Weltdiplomatie trifft. UN-Generalsekretär Guterres hat die jährliche Vollversammlung der Vereinten Nationen mal als Weltmeisterschaft der Diplomatie bezeichnet, wobei er dann doch auch gleich hinterhergesetzt hat, dass der Fußballvergleich vielleicht doch hinke. Auf jeden Fall ist aber wieder viel los in New York. Mehr als 140 Staats- und Regierungschefs stehen auf der Rednerliste für die Generaldebatte, die heute losgegangen ist. Wobei ein Redner besonders im Fokus stand, US-Präsident Donald Trump, der nicht gerade als UN-Fan gilt. Im Gegenteil. Was er nun gesagt hat, das hat sich meine Kollegin Charlotte Voss angehört. Die ist jetzt hier bei mir im Studio. Charlotte, wie hat Trump denn seine Redezeit genutzt? Als Angriff gegen die Vereinten Nationen oder war er milde?
Also es war weniger eigentlich eine Abrechnung oder eine sagen wir mal, Bilanzierung der Vereinten Nationen oder eine Analyse dieser internationalen Gemeinschaft. Es war vor allem ein innenpolitischer Auftritt von Donald Trump und eine Bilanz seiner ersten Monate als 47. US-Präsident. Er hat zunächst wortreich dargestellt, wie schlecht es den USA doch angeblich vor seinem zweiten Term gegangen sei und was er mit seiner Verwaltung, seinem Team doch inzwischen geschaffen habe. Und er hat sich so als Vermittler auch hingestellt.
1 year ago, our country was in deep trouble. But today, just 8 months into my administration, we are the hottest country anywhere in the world.
Tja, hottest country anywhere in the world. Also begehrt wie nie dieses Land, um mit dem Land auch zusammenzuarbeiten. Er hat natürlich auch gegen seinen Amtsvorgänger Joe Biden damit ausgeteilt von den Demokraten, aber auch gegen alle Skeptiker in Europa. Trumps Auftritte sind ja irgendwie auch nie ganz nach Plan. Er kam etwas zu spät in den Saal, alle warteten. Es gab wohl Probleme mit der Rolltreppe. Dann klappte etwas mit dem Teleprompter nicht. Und wie so oft nutzte er solche Situationen dann für sich, unter anderem mit einem Verweis auf seine gute Gesundheit und die der First Lady beim Gehen, wieder ein Seitenhieb auf seinen Amtsvorgänger Joe Biden und dass er das vorgegebene Zeitlimit, jeder Redner hat 15 Minuten, einfach mal ganz locker lässig aus freien Stücken für sich genutzt hat und auch einfach mal verdreifacht hat, das ist eigentlich schon fast eine Randnotiz, also eine große Selbstdarstellung auch.
Und eigentlich geht es ja nicht um Selbstdarstellung bei der UN-Generaldebatte, sondern es geht um die Krisen, die Kriege auf der Welt. Welche Themen, welche Konflikte hat Trump denn in seiner Rede angesprochen?
Also er hat schon den Gaza-Krieg natürlich auch ins Zentrum seiner Rede dann später noch gestellt. Die USA sind ja Israels größte Schutzmacht, größter Waffenlieferant und blockieren auch alle israelkritischen Resolutionen im mächtigsten UN-Gremium, dem Sicherheitsrat. Er forderte die Freilassung der Hamas-Geiseln, der Lebenden, aber auch der Toten.
Immediately have to negotiate peace. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. As you know, I got, along with Steve Witkoff and others that helped us, Marco Rubio, we got most of them back. We were involved in all of them. But I always said, the last 20 are going to be the hardest, and that's exactly what happened.
Das war ja gleich zu Beginn des Gaza-Krieges, dass eben die Geiseln ein Faustpfand für die Hamas sein würden in allen Verhandlungen. Genauso ist es gekommen, was er hier auch beschreibt. Es würde das Schwierigste werden, habe er mal gesagt, die letzten Geiseln dann auch frei zu bekommen. Zur Ukraine wiederholte er seine bekannten Ansichten. Russland habe einen kurzen Krieg gewollt, das habe nicht geklappt. Einst hätte er gute Beziehungen zu Putin gehabt, nicht mehr allerdings. China und Indien seien die größten Unterstützer Russlands, aber auch alle anderen Staaten, die direkt oder indirekt eben auch Öl aus Russland kauften.
I've also been working relentlessly stopping the killing in Ukraine. I thought that would be of the 7 wars that I stopped, I thought that would be the easiest because of my relationship with President Putin, which had always been a good one.
Also nochmal, er habe unermüdlich sich für ein Ende des Krieges eingesetzt und er habe eben gedacht, das wäre eigentlich von allen Kriegen, die er, wie er ja immer erzählt, beendet hat, der am einfachsten zu beendende Krieg wegen seiner guten Beziehung zu Putin. Aber da hat er ja damit dann eingeräumt, dass er sich da getäuscht hat.
Eröffnet hat ja Antonio Guterres die Debatte. Und wie hat sich denn der UN-Generalsekretär dort an die Weltgemeinschaft gewandt?
Also er hat unter anderem auch Bezug darauf genommen, dass die USA, das sind ja die größten Geldgeber bei den Vereinten Nationen, ja unter Trump angekündigt haben, sehr viel Geld zurückzuhalten, unter anderem für die Entwicklungshilfe. Er hat nochmal auf die Bedeutung der Nachhaltigkeitsziele, also zum Beispiel der Kampf gegen Hunger, der Klimaschutz, sich einzusetzen, auch für den Frieden in der Welt. Und er verurteilte nochmal ganz klar den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.
Nothing can justify the horrific Hamas terror attacks of October 7 and the taking of hostages, both of which I have repeatedly condemned. And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people and the systematic destruction of Gaza. We know what is needed. Permanent ceasefire now. All the hostages released now. Full humanitarian access now.
Also er unterstützt Israel in der Kritik, dem Vorwurf an die Hamas für den Angriff. Aber er sagt auch ganz klar, die Palästinenser könnten nicht sozusagen in Kollektivhaft genommen werden von den Israelis. Denn daran gibt es ja ganz viel Kritik an den unaufhörlichen Angriffen der Israelis im Gazastreifen und den Menschen. Wir kennen alle die Bilder, die mal vom Norden in den Süden und zurück geschickt werden. Also das ist ja auch eins der Themen, die das ganz klar über dieser Woche in New York jetzt lastet.
Klar, Gaza, Ukraine hast du auch schon angesprochen. Es wird noch um viele weitere Themen dort gehen. Du warst ja im vergangenen Jahr selber als Korrespondentin für uns in New York. Das ist ja ein ziemlicher Rednermarathon. Da findet dann auch sehr viel noch auf bilateraler Ebene statt. Es gibt auch noch kleine Arbeitstreffen. Wie ist dein Eindruck? Wie wichtig ist dieses jährliche Zusammenkommen dann aber auch der Delegationen der Welt dort?
Also ich denke nach wie vor, dass es wirklich besonders wichtig ist. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt berechtigte Kritik daran, dass die zu schwerfällig sind, dass sie sich eben auch immer blockieren im Sicherheitsrat. Daran wird gearbeitet. Es zeigt sich auch, dass die nichtständigen Mitglieder eigentlich anfangen, ihre Kraft auszunutzen. Aber dieses Treffen ist wirklich einmalig. Und das, was du gerade angesprochen hast, auch das, was eben außerhalb dieses Saals, außerhalb der Kamera stattfindet, in Hotels, in Hinterzimmern, das ist besonders wichtig und nicht zu unterschätzen.
Meine Kollegin Charlotte Voss in New York hat die UN-Generaldebatte begonnen und wir haben Israel da gerade auch schon angesprochen. Das Land ist zunehmend isoliert. Das Vorgehen im Gazastreifen von Benjamin Netanyahu sorgt immer wieder für Kritik. Und dann jetzt auch noch die Anerkennung weiterer Staaten, die Palästina als Staat anerkennen. Frankreich und Saudi-Arabien wollen damit die Zwei-Staaten-Lösung voranbringen. Dafür gab es gestern Abend extra eine Konferenz in New York. Wie das in Israel und im Westjordanland aufgenommen wurde, das fasst Jörg Poppendieck für uns zusammen.
Ramallah heute Morgen. An einem Checkpoint wartet Maram Sirkan darauf, dass die israelischen Soldaten mit den Kontrollen beginnen. Sie weiß nicht, wann und ob der Checkpoint heute überhaupt öffnen wird. Dabei muss sie dringend nach Jerusalem. Sie hat dort einen Job. Ich hoffe, dass sich durch die Anerkennung für uns etwas ändert. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass die israelischen Soldaten uns das Leben jetzt noch schwerer machen werden. Es wird zu negativen Reaktionen kommen, weil die Israelis nicht hören wollen, dass es Menschen da draußen gibt, die uns unterstützen. Palästinenser-Präsident Abbas hätte sich gern persönlich bedankt für die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Er hat aber kein Visum für die USA bekommen und wurde deshalb per Video dazu geschaltet aus Ramallah. Er plädiert für einen Neustart der Friedensbemühungen. Die Hamas wird keine Rolle bei der Regierungsführung spielen. Die Hamas und andere Fraktionen müssen ihre Waffen an die palästinensische Autonomiebehörde übergeben. Was wir wollen, ist ein geeinter Staat ohne Waffen, ein Staat mit einem Gesetz und einer legitimen Sicherheitskraft. Wir betonen unsere Verurteilung der Verbrechen der Besatzung. Wir verurteilen auch die Tötung und Inhaftierung von Zivilisten, einschließlich der Handlungen der Hamas am 7. Oktober 2023. In Israel wird heute und morgen das jüdische Neujahrsfest gefeiert. Es markiert den Beginn des neuen Jahres im jüdischen Kalender, ein Zeitpunkt für Gebete und Reflexionen über das vergangene Jahr. Offizielle Reaktionen der israelischen Seite gibt es deshalb heute nicht. Premierminister Netanyahu hatte seinen Standpunkt bereits am Sonntag klargemacht. Einen palästinensischen Staat westlich des Jordans werde es nicht geben, so der israelische Ministerpräsident. Das sei absurd und existenzgefährdend. Auch die Opposition übt Kritik und auch Angehörige der Geiseln im Gazastreifen, wie Eli David zum Beispiel, erst enttäuscht. Sein Bruder befindet sich seit dem 7. Oktober 2023 als Geisel im Gazastreifen. Sie sollten in ihren Aussagen verantwortungsbewusster sein. Die Frage eines palästinensischen Staates ist im Moment eine Frage des Timings. Es ist keine Frage, ob es richtig oder falsch ist. Es ist eine Frage des Zeitpunkts. Und im Moment, so scheint es, feiert die Hamas-Führung diese traurige Entscheidung. Und wenn die Hamas-Führung das feiert, bedeutet das, dass wir auf dem falschen Weg sind. Es bedeutet, dass wir einen falschen Schritt gemacht haben und ihn korrigieren müssen. Wie die israelische Regierung auf die Anerkennung mehrerer Staaten reagieren wird, ist noch unklar. Premierminister Netanyahu will Ende der Woche mit US-Präsident Trump sprechen. Mehrere Möglichkeiten liegen auf dem Tisch. Diskutiert werden wohl diplomatische Schritte, wie zum Beispiel die Schließung des französischen Konsulats in Jerusalem. Eine andere Möglichkeit ist die Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlandes. Das fordern vor allem die rechtsextremen Minister der israelischen Regierung.
In dieser Woche geht es im Bundestag mal wieder ums Geld. Diesmal steht der Haushaltsplan für 2026 auf der Agenda. Und dafür hat Finanzminister Lars Klingbeil den Entwurf heute vorgelegt, wobei er schon unbequeme Entscheidungen für Bürger angekündigt hat. Was drinsteht in diesem Entwurf, das wollen wir jetzt aufdröseln mit unserem Korrespondenten Philipp Eckstein. Und der hat dem Finanzminister sehr genau zugehört. Klingbeil sprach von Rekordinvestitionen. Dazu könnte man aber auch Rekordschulden sagen. Und ich habe gefragt, um wie viel Geld geht es im Haushalt 2026?
Also auch beim Haushalt 2026 muss man wieder etwas aufdröseln. Man ist es ja mittlerweile gewöhnt zwischen einem Kernhaushalt und diesen ganzen Sondervermögen, die dann noch oben drauf kommen. Der Kernhaushalt, der umfasst rund 520 Milliarden Euro. Insgesamt ausgeben möchte der Bund aber rund 630 Milliarden Euro. Und wenn man dann einmal genau auf die Schulden schaut, dann plant der Bund und plant der Finanzminister mit einer Neuverschuldung von 174 Milliarden Euro. Zum Vergleich, 2025 sollen es ja gut 140 sein. Das heißt, es werden noch mal mehr. Und schon 2024 und 2025 waren das ja jeweils sehr hohe Schulden.
Wie hat der Finanzminister denn diesen Plan verteidigt und was soll mit dem ganzen Geld gemacht werden?
Der Parteivorsitzende der SPD und Finanzminister Lars Klingbeil hat nochmal sehr viel Wert darauf gelegt, zu betonen, wie viel Geld denn investiert werden wird. Da hat er gesagt, dass man ja jetzt schon 2025 sehr viel Geld investiere und dass es 2026 nochmal mehr werden wird. Insgesamt knapp 127 Milliarden Euro sollen investiert werden in die Bahn, in den Bau von Autobahnen, aber auch so in die Infrastruktur. Dafür ist ja Geld da. Und bei einem zweiten Punkt hat er auch noch mal betont, dass eben noch mal deutlich mehr Geld ausgegeben werden wird, und zwar beim Thema Verteidigung. Dazu sagte Lars Klingbeil:
Ich sage Ihnen, das ist unverzichtbar, dass wir unsere Abschreckungs- und unsere Verteidigungsfähigkeit stärken.
Ja, also auch hier der Fokus auf Abschreckung. Und wenn man sich den Verteidigungshaushalt anschaut, dann haben wir im Kernhaushalt 82 Milliarden Euro, die allein an die Bundeswehr fließen sollen. Und da kommen dann nochmal zusätzlich rund 25 Milliarden Euro aus diesem Sondervermögen, also diesem weiteren Schuldentopf für die Bundeswehr obendrauf.
Das ist ein Teil, wo Geld investiert werden soll. Dafür werden enorme Schulden aufgenommen. Aber auch das hat Klingbeil ja gesagt, es müsse auch gespart werden. Wie passt das zusammen und wo will oder muss die Regierung dann sparen?
Ja, das ist so eines der Themen, was ja die Bundesregierung stark beschäftigt, auch weil viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder fragen, wie kann es denn sein, dass wir jetzt sparen müssen, wo doch so viel Geld ausgegeben wird? Und das war ein Thema, was heute bei der Debatte immer wieder auftauchte. Lars Klingbeil selbst sagte dazu:
Durchmogeln funktioniert nicht.
Und er hat eben betont, dass es zum einen darum geht, ja, in die Zukunft zu investieren, in die Infrastruktur zu investieren, aber auch natürlich in die Bundeswehr zu investieren. Man gleichzeitig aber auch bei Ausgaben eben sparen muss, dass nicht für alles auch Geld da ist. Und das sind Debatten, die wir ja erleben werden, die ja jetzt auch schon ihre Vorläufer haben. Da geht es unter anderem um die Frage, wie kann man bei den sozialen Sicherungssystemen vielleicht weniger Geld ausgeben. Da wird auch die Debatte um das Bürgergeld einfließen. Was allerdings auch der SPD-Vorsitzende und Finanzminister Lars Klingbeil deutlich gemacht hat, zumindest für die SPD, geht es auch weiterhin darum, dass man schauen kann, wo man denn auch die Einnahmen des Staates vermehren kann. Und eine Debatte, die da ja läuft, ist eine Frage, ob man bei der Erbschaftssteuer möglicherweise etwas reformieren könnte.
Kritik an Lars Klingbeils Plänen, die gab es ja auch von der Opposition, auch wenn das erwartbar ist, die war aber auch recht scharf, oder?
Ja, die war scharf, allen voran Dietmar Bartsch von der Linksfraktion zum Beispiel, der rief:
Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, das ist doch Wahnsinn, was Sie da machen, meine Damen und Herren.
Ja, und seine Kritik richtete sich vor allem an die hohen Verteidigungsausgaben. Er sagte dazu auch noch:
Grenzenlose Aufrüstung, und das ist das, was Sie mit diesem Haushalt machen.
Ja, die Linksfraktion kann damit also überhaupt nichts anfangen mit diesem Haushaltsentwurf 2026. Scharfe Kritik kam, wie zu erwarten war, auch von der AfD, ja der größten Oppositionsfraktion im Bundestag. Michael Espendiller zum Beispiel warf der Regierung hier erneut vor, dass der Haushalt intransparent sei, also dass man mit diesen ganzen Nebentöpfen überhaupt nicht mehr richtig durchblicke. Und er sagte auch noch, es überrasche ihn nicht, dass die SPD also einen solchen Haushalt vorlege. Die SPD stellt ja mit Lars Klingbeil den Finanzminister, mit Blick auf CDU-CSU, sagte er dann aber auch noch:
Was die Menschen im Land aber richtig sauer macht, ist, dass die CDU, die versprochen hatte, das alles anders zu machen, bei diesem ganzen Mist mitmacht.
Ja, so also der Vorwurf des AfD-Politikers Espendiller Richtung CDU-CSU. Und vielleicht abschließend noch ein kurzer Blick auf die Grünen. Da sagte unter anderem Paula Pichotta:
Diese Regierung hat kein Problem mit dem Erwartungsmanagement. Diese Regierung hat ein Problem mit dem Punkt Ehrlichkeit.
Ja, und da gab es mehrfach auch von grünen Politikerinnen und Politikern den Vorwurf, dass man hier eben doch beim Haushalt auch trickse und vor allem diese Sondervermögen, diese neuen Schuldenregel nutze, und zwar in einer Art und Weise, wie man es eben davor mit den Grünen anders besprochen habe.
Und mit diesen Einschätzungen zur Haushaltsdebatte im Bundestag von unserem Berlin-Korrespondenten Philipp Eckstein enden diese Themen des Tages.